im Moment, aber scheint mir doch wichtig genug zu sein, weil auch hier die Propaganda immer von einer fürsorgerischen Maßnahme spricht, den Gefangenen gegenüber. Nun, die Haftbedingungen haben Michael und Vreni bereits ausführlich beschrieben. Es ist klar, dass solche Haftbedingungen einer totalen Isolation entsprechen und einem totalen Mangel nicht nur an menschlichen Kontakten, sondern auch an der Zufuhr von Sinnesreizen. Ich will kurz erklären, warum ich glaube, dass die staatlichen Instanzen, warum die sich so irrsinnig für ihre Isolationsfolter wehren, die aufrechtzuerhalten, warum sie in den letzten 10 Jahren, sondern seit es Isolationshaft gibt, seit 150 Jahren, nicht davon abrückt. Es gibt eine ausführliche Forschung der CIA über Wahrheitsdrogen oder Hirnwäschedrogen. Die CIA glaubte in den 40er und 50er Jahren bis in die 60er Jahren, dass es möglich wäre, Drogen zu finden, die den Widerstand zum Beispiel gegen Aussagen brechen könnten oder die so persönlichkeitsverändernd wirken könnten, dass eben ein Hirnwäsche-Effekt erzielt werden könnte. Wir alle wissen, wie viel über Psychopharmaka und Drogen geforscht wird, unter anderem in Basel, aber selbstverständlich auf der ganzen Welt, und stellen uns tatsächlich vielleicht auch vor, dass mit Drogen, dass das ein sehr potentes Mittel wäre, um Widerstand zu brechen, um Hirnwäsche durchzuführen. Die Forschungen über diese Drogen der CIA wurden publiziert vor einigen Jahren von einem Herrn Marx, mit KS geschrieben, M-A-R-K-S, und kamen zum Schluss, dass eine zuverlässige Wirkung mit Psychopharmaka eben in ihrem Sinn nicht zu erzielen ist. Es kann in Einzelfällen natürlich sehr bedrohlich sein. Psychopharmaka können eingesetzt werden in Foltersituationen, wobei eben aber wahrscheinlich nicht so sehr das Pharmakon wirkt, als wenn ich Psychopharmaka kriege und vielleicht irgendwo wegkippe, weiß ich nachher nicht, habe ich vielleicht unter Psychopharmaka ausgesagt oder nicht ausgesagt, nicht? Und mit diesem Effekt wird dann systematisch gearbeitet. Das aber ist ein Effekt, der nicht eigentlich vom Psychopharmakon her kommt, sondern von der Bewusstlosigkeit, wo ich verunsichert werde mit einer speziellen Art der psychologischen Kriegführung. Gleichzeitig zu diesen Forschungen liefen die bekannten Forschungen zum Reizentzug, zur Sensory Deprivation. Die liefen an verschiedenen Zentren der Universitäten in Amerika. Bekannt geworden ist das in Hamburg. Wiederholt wurden solche Dinge auch in Zürich in der Forschungsabteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik. Und es hat sich eben gezeigt für diese Forscher, dass die Gehirnwäscheeffekte, die Brechung der Persönlichkeit durch Isolation, durch Reizentzug, sehr viel sicherer und zuverlässiger wirkt als jedes Psychopharmakon. Ich glaube, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Das ist einer der Gründe, warum vom Konzept der Isolation nicht abgewichen wird. Die Effekte möchte ich nur kurz darauf eingehen. Es ist beschrieben worden, der Haftschock, wenn man verhaftet wird und plötzlich aus einem bewegten Leben in die Isolation geworfen wird, dann können verschiedenartige Schockerscheinungen auftreten, Panikzustände bis zu Halluzinationen. Wir wissen heute, dass dieser Haftschock dann vermeidbar ist, mehr oder weniger, wenn wir uns vorher jederzeit und immer wieder mit Fragen von Verhaftung und von Erfahrung von anderen im Gefängnis auseinandersetzen. Der Haftschock ist dann am wirksamsten, wenn eben die Verhaftung und die plötzliche Isolation unvorbereitet kommt. Wenn es wirklich ein Reizentzug ist, ist man natürlich schon, das ist schon eine Wirkung, aber da, dagegen kann man eigentlich relativ gut ankämpfen. Was das größere Problem ist, sind die Langzeitwirkungen der Isolation. Da ist wichtig, dass man versteht, dass es nicht die Gedächtnisfunktionen sind, die geschädigt werden primär, sondern ganz andere. Wir können die Gefühle weniger gut kontrollieren, wir werden emotional labiler, man kann sich schlechter konzentrieren, es wird immer schwieriger, über längere Zeit eine Konzentration aufrechtzuerhalten, vor allem das. Es wird immer schwieriger, komplizierte Zusammenhänge rasch zu erfassen und zu verarbeiten. Man entwickelt natürlich ein ungeheures Bedürfnis nach menschlichen Kontakten und ein ungeheures Bedürfnis nach irgendwelchen Informationen, und seien sie auch relativ banal. Und was auch häufig beschrieben wird, man wird suggestibel. Also man wird eher ausgesetzt, dass man, also Suggestionen kann man weniger gut widerstehen. Das ist wichtig, wenn Geständnisse gemacht werden sollen, gequatscht werden soll. Und die ganzen Veränderungen, die durch Isolation, die Langzeitveränderungen kann man am besten vergleichen mit den Folgen einer Hirnschädigung, wie sie bei zum Beispiel Autounfällen passieren können. Nun, die Gefangenen zeigen ja gerade, dass diese Effekte bekämpfbar sind, dass es möglich ist, diese Effekte, denen etwas entgegenzusetzen auf lange Frist. Das Wichtigste ist, dass man eben weiß, wofür man kämpft und dass man sich versteht in einem kollektiven Zusammenhang. Das sind die besten, die tragendsten Dinge, die gegen diese Hirnwäscheprojekte der Isolation entgegenwirken. Ich habe seinerzeit, als ich noch integrierter Gefängnisarzt war, geglaubt, man könne durch Kritik an diesen Haftbedingungen irgendetwas verändern. Das Gegenteil ist der Fall. Völlig ungerührt von jeder Kritik wurden, wie bekannt ist, neue Knäste gebaut, Hochsicherheitstrakt gebaut. Die Forschung geht weiter. Man forscht nicht nur über Reizentzug, sondern auch über Reizüberflutung, das auch ähnliche Symptome wieder machen kann. Man forscht über differenzierte Behandlung. Wer reagiert eher auf Reizentzug? Wer reagiert eher auf Reizüberflutung? Es werden 24-Punkte-Programm, wie sie der Michael geschildert hat, aufgestellt. Eine Kritik an den Haftbedingungen nützt nichts, sondern eben nur der Kampf und der Unterstützung des Kampfes gegen die Haftbedingungen. Es nützt auch nichts, die Haftbedingungen als ein isoliertes Phänomen unserer Gesellschaft zu sehen. Nein, sie sind nur die Spitze vom Eisberg. Sie sind ein Ausdruck davon, dass der Staat entschlossen ist, mit jedem ihm gutscheinenden Mittel die den fundamentalen Widerstand im Keime zu ersticken. Das wollte ich sagen.
Alle Gefangenen haben seit letzten Freitag nach und nach den Hungerstreik abgebrochen. obwohl natürlich bislang keinerlei Forderungen erfüllt sind, auch keinerlei Veränderungen der Haftbedingungen gemacht worden sind. Am Freitag waren mehrere Gefangene in einer gesundheitlichen Verfassung, bei der rascher Tod hätte eintreten können. Es trifft vor allem auf Lutz Taufer und Christian Klar, aber auch zum Beispiel auf Günter Sonnenberg zu. Christian konnte am Freitag praktisch nicht mehr sprechen. Er ist seit dem Abbruch auf der Intensivstation, inzwischen ist er wieder raus da, er war also mehrere Tage auf der Intensivstation und es geht ihm inzwischen nach und nach besser. Es war also am Freitagabend eine Situation, wo es darum ging, ob es auch dann, wenn der Staat Gefangene sterben lassen würde, und davon musste nach den letzten Erklärungen von staatlicher Seite mit Sicherheit ausgegangen werden, noch Möglichkeiten zu einer qualitativen Veränderung in der in den letzten Wochen entstandenen Bewegung zur Unterstützung der Forderungen der Gefangenen im Hungerstreik gebe und so die Forderungen tatsächlich durchzusetzen wären. Das war also eine Situation, in der so oder so sofort entschieden werden musste und die Gefangenen haben für den Abbruch entschieden. Die Staatsmacht und die bürgerlichen Medien haben sofort nach dem Abbruch die Version eines strategischen Zusammenhangs zwischen dem Anschlag auf den MPU-Chef Zimmermann und dem Abbruch des Hungerstreiks in Umlauf gebracht. Sie haben aus dem Abbruch herleiten wollen, dass das nun bewiese, dass es nicht um die Veränderung der Haftbedingungen ginge, sondern der Hungerstreik nur ein Vorwand zum Zwecke der politischen Mobilisierung gegen den BRD-Imperialismus gewesen sei. Sinnigerweise kann man, außer ein paar Spekulationen über den angeblichen strategischen Zusammenhang, nichts anderes hören, als dass eben bislang nicht bekannt sei, worin der Zusammenhang bestünde. Man muss sich erinnern, wochenlang hatten die bürgerlichen Medien gehetzt, die Gefangenen wollten eine selbstmörderische Aktion, wie das genannt wurde, so zum Beispiel vom Generalbundesanwalt Rebmann. Sie wollten also wie Kamikaze ihren Tod und das in Verbindung und gegenseitiger Eskalation mit Toten draußen. Nach dieser Presselogik hätte gerade in der Situation des Todes von Aubin und Zimmermann der Hungerstreik unbedingt weitergehen müssen, um die Eskalation weiterzutreiben. Ebenso wurde gerade mit dem angeblich selbstmörderischen Charakter des Hungerstreiks wochenlang zu begründen versucht, dass es gar nicht um Verbesserung der Haftbedingungen gehen könne. Gleichzeitig wurde jede Diskussion über die Veränderung der Haftbedingungen einfach mit der Begründung abgelehnt, der Staat lasse sich nicht erpressen, nach einem Abbruch könne man weitersehen. Jetzt, nachdem der Hungerstreik abgebrochen wurde, haben die Staatsmacht und die bürgerlichen Medien keinerlei Skrupel, ihre eigene wochenlange Argumentation gerade auf den Kopf zu stellen. Der Abbruch dient jetzt zum angeblichen Beweis genau derselben reaktionären Hetzthesen, zu deren angeblichen Beweis zuvor die Weiterführung des Hungerstreiks gedient hatte. Der ganze Vorgang beleuchtet die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse und führt eindringlich die vollständige Unterworfenheit der bürgerlichen Medien unter die Interessen der Herrschenden vor Augen, für die sie zu jeder noch so plumpen Lüge bereit sind. Zum jetzt erfolgten Abbruch des Hungerstreiks werden die Gefangenen nach meiner Information jetzt innerhalb von circa einer Woche eine Erklärung abgeben. Das hängt natürlich davon ab, wie rasch sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung dazu in der Lage sind. Ich kann daher gegenwärtig nur meine eigene Einschätzung der politisch-taktischen Situation wiedergeben, die ich nicht erst seit den Anschlägen auf Aubin und Zimmermann habe und die ich natürlich auch mit den Gefangenen diskutiert habe. Es hat sich sicherlich in den Wochen seit Beginn des Hungerstreiks eine erhebliche Bewegung zur Unterstützung der Forderungen in der BRD entwickelt und öffentliche Aufmerksamkeit hat sich auch im Ausland entwickelt. Veranstaltungen fanden fast in der ganzen BRD, selbst in kleineren Orten statt, zum Beispiel hier bei uns in der Gegend, bin ich gewesen auf Veranstaltungen in Lörrach, war gerade kürzlich in Waldkirch, in Emding, in Freiburg waren sowieso schon an die 5 oder 6 Veranstaltungen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Zum Teil haben diese Veranstaltungen ganz beträchtliche Teilnehmerzahlen gehabt, zum Beispiel in Frankfurt waren 800 Leute, in Stuttgart 500, in Hamburg waren auch mehrere hundert, in Göttingen waren 400 Leute und so weiter. Vielerorts haben sich Aktionseinheiten gebildet, in denen autonome und antiimperialistische Gruppen, Grüne, alternative und kommunistische Organisationen gut zusammenarbeiten. Die Grünen haben begonnen, klare Positionen gegen die herrschende Linie in der Haftfrage zu beziehen, wenn auch heftige Widersprüche innerhalb der Grünen in dieser Angelegenheit bestehen. Sie wollen das Gesetz gegen unmenschliche Haftbedingungen im Bundestag einbringen, ein Gesetz, was etwa dem in Griechenland existierenden Gesetz, in dem ausdrücklich Isolation von Menschen als Folter definiert ist, entspricht. die regionalen Strafverteidigervereinigungen in der Bundesrepublik, die es also in den meisten Bundesländern gibt, haben die Forderungen gegen die Haftbedingungen aufgegriffen und die Isolationshaft angegriffen. Was ich bei all dem für ganz wesentlich halte, die Einheit vieler Menschen in dieser Bewegung ist von mehr geprägt als allein der humanitären Empörung über unmenschliche Behandlung der politischen Gefangenen. Immer mehr verstehen, dass sie in der Behandlung der politischen Gefangenen im Staatskonzept der Brechung ihrer politischen Identität oder ihrer Vernichtung mit einem Kernbestandteil der ganz wesentlich militärisch bestimmten Strategie dieses Staates in enger Verbindung mit den anderen NATO-Staaten konfrontiert sind, die darin besteht, jeden fundamental sich entwickelnden Widerstand gegen die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse mit allen Mitteln im Keim zu ersticken und niederzumachen. Dass es darum bei der Unterstützung der Forderungen der Gefangenen im Hungerstreik um ihre eigenen Interessen als Menschen im Widerspruch zu diesen Verhältnissen geht und jeder Erfolg in ihren eigenen Kampf erleichtern kann. Eben dieser Vorgang der Entwicklung einer praktischen Unterstützungsbewegung eines ziemlich breiten Spektrums von Organisationen und Positionen ist es, was die Staatsmacht ersichtlich tief trifft und was der Grund für das Gezetere ist. Es ginge ja gar nicht um humanitäre Fragen, sondern um ganz was anderes. Wir sagen dazu, die humanitäre und die politische Frage ist hier ein und dasselbe. Man darf auf der anderen Seite auch die Schwäche dieser Bewegung nicht übersehen. Nicht nur, dass es ihr selbst noch ganz erheblich an Organisiertheit und Einheitlichkeit mangelt, vor allem sind ganz wesentliche Teile der Bevölkerung als gesellschaftlich organisierte Kraft noch nicht einbezogen, vor allem nicht die Arbeiterbewegung. Man muss sich, glaube ich, vergegenwärtigen, dass in Irland und in Spanien, wo 1981 unter großen Opfern, in Irland 7 tote IRA-Gefangene im Hungerstreik, die Selbstverwaltung bzw. Zusammenlegung in großen Gruppen durchgesetzt wurde, hunderttausende Menschen in Bewegung und auf den Straßen waren, vor allem auch beträchtliche Teile der Arbeiterbewegung, die Forderungen der Gefangenen unterstützt haben. Den Kampf der IRA-Gefangenen haben Millionen von Menschen zum Beispiel in USA und Frankreich mit Unterschriften und so weiter unterstützt. Entscheidend ist meines Erachtens, dass man sich klar machen muss, welch fundamentales Interesse die Staatsmacht der BRD an der Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Zustands der Haftbedingungen als Kernbestandteil des Aufstandsbekämpfungskonzepts hat. Aufrechterhaltung jedenfalls in der wesentlichen Struktur, Möglichkeiten da Einzelheiten zu ändern, auch gegenwärtig und kurzfristig zu ändern, will ich nicht für völlig ausgeschlossen halten, auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Hier geht es nicht nur um die Wahrung des Staatskonzepts der wehrhaften Demokratie, was in der BRD ja Generalkonzept ist und im Grundgesetz so festgeschrieben ist, und nicht nur um die Rolle als Frontstaat gegenüber den Ostblockstaaten. Die BRD, in der das Isolationshaftkonzept von allen NATO-Staaten am weitesten perfektioniert ist, verteidigt dieses Konzept auch stellvertretend für ihre NATO-Partner. Auf diesem Hintergrund ist nur logisch, dass in den ganzen letzten Wochen, ja noch in der Situation vom letzten Sonntag, also vorletzten Sonntag, wo das Leben von Knut Volkerts direkt auf dem Spiel stand, alle zuständigen staatlichen Stellen, insbesondere das Bundesjustizministerium, was direkt von uns angegangen wurde, und die Landesjustizminister von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, auch uns Anwälten erklärt haben, es gebe keinerlei Veränderungen, dass sie auf unser Schreiben vom 17. Januar 1985, indem wir eine 5-köpfige Anwaltsdelegation benannt haben, überhaupt nicht reagiert haben. Dass sie sich in den ganzen letzten Wochen nicht scheuen, die tollsten Lügen über die angeblich so komfortablen Haftbedingungen der politischen Gefangenen zu verbreiten. So hat etwa der Bundesinnenminister Zimmermann kürzlich gesagt, die Haftbedingungen dieser Gefangenen seien geradezu vorbildlich. Gut, man kann das natürlich auch anders verstehen, wenn Herr Zimmermann damit Vorbilder für die Behandlung anderer Gefangener meint, dann kann man sich denken, was für eine Politik da betrieben wird. Es ist meines Erachtens völlig klar, dass diese staatlichen Stellen auch und gerade durch Tote im Hungerstreik nicht von ihrer Haltung abgekommen wären, dass auf der anderen Seite die Bewegung zur Unterstützung der Forderungen nicht in der gebotenen Kürze der Zeit einen solchen qualitativen Sprung gemacht hätte, dass der Druck für die Durchsetzung der Forderungen ausgereicht hätte. Die Anschläge auf Aubin und Zimmermann hätten unter solchen Bedingungen bei Weiterführung des Hungerstreiks nur dazu gedient, den Tod auch von mehreren Gefangenen geradezu als nur recht und billig hinzustellen. Insofern steht die Abbruchentscheidung der Gefangenen in einem politischen Zusammenhang mit dem Tod Zimmermanns als zusätzlichem Faktor für die bereits zuvor sich herauskristallisierende Situation, dass der Staat Tote einkalkulieren würde, ohne irgendwie nachzugeben, aber auch nur insofern. Die Linie der harten Haltung, auch bei Toten, ist ohnehin seit 1977, seit dem Tod von Schleyer und seit Mogadischu, zur Staatsräson der BRD und ihrer NATO-Partner geworden. Ich denke daher, dass es richtig war, jetzt mit dem Hungerstreik aufzuhören und dass das zugleich in keiner Weise heißen muss und heißen darf, jetzt mit dem Kampf für die Forderungen der Gefangenen aufzuhören. Die Öffentlichkeitsarbeit, die Veranstaltungen und Demonstrationen, die Gewinnung weiterer Menschen und Organisationen, die internationale Arbeit muss gerade jetzt und verstärkt weitergehen und dazu möchte ich euch auch alle aufrufen. Ich will jetzt noch was sagen zu den Behauptungen der Justizminister des Bundes und der Länder und in der gesamten Presse der BRD über die Haftbedingungen der politischen Gefangenen. Eine Vorbemerkung dazu. Es ist so, dass vor etwa 3-4 Wochen in der Presse überhaupt noch nicht gang und gäbe war, zu behaupten, es gäbe gar keine Isolationshaft. Im Gegenteil wurde das damals durchaus eingeräumt und gleichzeitig wurde gesagt, das wäre aber gerechtfertigt bei der Behandlung solcher Gefangenen. Das entspricht auch genau zahlreichen Beschlüssen von Gerichten, die das jahrelang gesagt haben. Zum Beispiel der Bundesgerichtshof hat immer wieder gesagt, das wären natürlich besondere Haftbedingungen, aber das müssten solche Leute eben akzeptieren. Nun beobachten wir seit etwa 3 Wochen, dass die gesamte oder ein Großteil der Presse dazu übergeht, schlicht und einfach zu leugnen, dass es solche Haftbedingungen gibt. Es wird so getan, als wenn die Tatsache der Hochsicherheitstrakte, die überall in der BRD existieren, gar nicht mehr vorhanden wäre, als wenn ärztliche Gutachten, die seit Mitte der 70er Jahre existieren und die sich auf diese Haftbedingungen, die inzwischen nur noch verschärft worden sind und überhaupt nicht gelockert gemacht worden sind, überhaupt nicht mehr existieren würden. Und es wird halt so getan, als ob die schwarz auf weiß dastehenden Haftstatuten für diese Gefangenen, die man lesen kann, die jeder nachlesen kann, gar nicht existieren würden. Es ist ganz klar, dass das nicht darauf beruht, dass die Presse nicht informiert ist. Sie ist es, es hat auch in der BRD in den letzten Wochen sogar in einigen Fernseh- und Radiosendungen und auch vereinzelt in Zeitungen sogar Dokumentationen dieser Haftbedingungen gegeben. Es weiß also jeder von diesen Herrschaften ganz genau, was los ist. Trotzdem gehen sie also dazu über, das strikt zu leugnen. Beispielsweise die Frankfurter Allgemeine kürzlich in einem Artikel über die Besetzung des Büros der Grünen in Frankfurt durch Leute, die da ein Informationsbüro gemacht haben. Die schreibt da zum Beispiel, die Grünen möchten mit dem Sympathisantenfeld der RAF nicht verwechselt werden, sprechen aber andererseits ganz in deren Jargon von Isolationshaft. Nach allem, was in jüngster Zeit über die Terrorszene und die zutage liegenden Verbindungen in die Gefängnisse bekannt geworden ist, eine bemerkenswert zwielichtige Abgrenzung. Dies umso mehr, als natürlich auch den Grünen bekannt ist, dass den RAF-Häftlingen ein absolut normaler Strafvollzug zuteil wird, bei dem die Gefangenen vielerorts sogar Privilegien genießen, die anderen verwehrt werden. Aus der Sicht der Gefangenen geht es immer nur um einen Punkt, um die Zusammenlegung, damit man die Gefängnisse in Konspirationszentralen umfunktionieren kann. Also es wird da wieder mal diese billige Geschichte von der Steuerung aus den Zellen angeboten, obwohl man also von staatlicher Seite keinerlei Beweise für diese Behauptung erhält. Im Gegenteil, der Chef des Hamburger Verfassungsschutzes, Christian Lochte, im Stern wie folgt zitiert wird in einer der letzten Ausgaben des Stern: Gegen eine Zusammenlegung von inhaftierten RAF-Mitgliedern zu Gruppen von etwa 4 Häftlingen ist aus Sicherheitsaspekten heraus nichts einzuwenden. Es wäre falsch anzunehmen, dass die Gewaltaktionen der im Untergrund lebenden RAF-Terroristen vom Gefängnis aus geplant und bestimmt werden. Das bestimmt allein das Kommando draußen. Das wissen die also ganz genau. Das hat übrigens auch der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Herr Hellenbroich, in der gleichen Weise bestätigt. Trotzdem diese Art von Presseberichterstattung. Ich glaube, gut, ich will erstmal was zu den tatsächlichen Verhältnissen sagen, das vielleicht ein bisschen systematisch. Es gibt, man kann da rechtlich unterscheiden, 3 Stadien für diese Haftbedingungen. Das erste Stadium ist die Untersuchungshaft vor Anklageerhebung durch die Bundesanwaltschaft bei Gefangenen nach § 129a des Westdeutschen Strafgesetzbuchs. Der § 129a ist die Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Dann als zweites Stadium die Situation nach Anklageerhebung durch die Bundesanwaltschaft und als drittes Stadium die Situation nach rechtskräftiger Verurteilung. Jetzt muss man sich zunächst bewusst machen, dass dieses gesamte Stadium der Untersuchungshaft bei praktisch allen Gefangenen über mehrere Jahre geht. weil die Gefangenen halt ständig in Untersuchungshaft gehalten werden, die Anklage oft erst nach 1-2 Jahren erhoben wird und dann das ganze Verfahren bis zum Abschluss durch die übliche Revisionsverwerfung durch den Bundesgerichtshof auch nochmal so 2 Jahre oft dauert. Also so, dass sich die Gefangenen in diesem Stadium etwa sehr oft 2, 3 oder sogar 4 Jahre befinden. Nun sieht da die Regelung folgendermaßen aus. In der Untersuchungshaft vor Anklageerhebung geht direkt ein standardmäßiges 24-Punkte-Haftstatut, was der Ermittlungsrichter oder die beiden Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof, die da zuständig sind, schon vor vielen Jahren gemacht haben. Und das wird für alle Untersuchungsgefangenen, also zum Beispiel für Christian Klar, Brigitte Mohnhaupt, auch für die 7 jetzt neu im Sommer und Herbst festgenommenen, gleichermaßen bis auf den I-Punkt gleich angewendet, ist vorgedruckt und wird immer wieder so verwendet. Ich will euch nur einzelne Passagen daraus zitieren. Zum Beispiel heißt es da in erstens, die Unterbringung des Beschuldigten gemeinsam mit anderen Untersuchungs- oder Strafgefangenen in demselben Raum ist ausgeschlossen. In drittens, das Fenster des Haftraums des Beschuldigten ist mit einer Schutzvorrichtung, zum Beispiel Fliegendrahtgitter oder Lochblech, zur Vermeidung unkontrollierter Kontaktaufnahmen zu versehen, wobei ausreichende Sicht, ausreichender Lichteinfall und ausreichende Belüftung gewährleistet sein müssen. Typisches Beispiel für die makabre Formulierung dieser Haftstatuten, weil stellt euch mal vor, wie man durch ein Lochblech eine ausreichende Sicht nach draußen haben soll. Fünftens, die Teilnahme an Veranstaltungen der Justizvollzugsanstalt und am Gottesdienst ist ausgeschlossen. Im Übrigen darf der Beschuldigte bei Vorführungen und zum Baden nicht mit anderen Gefangenen zusammengebracht werden. Siebtens, die Bewegung im Freien ist als Einzelfreistunde durchzuführen, deren Dauer der jeweiligen Freizeit der anderen Untersuchungsgefangenen entspricht. Die Einzelfreistunde ist sofort abzubrechen, wenn der Beschuldigte sie zur Störung missbraucht, insbesondere bei Nichtbefolgung von Anweisungen, Beleidigungen von Anstaltsbediensteten und Begehung von Körper- und Sachschäden. Elftens, der Beschuldigte, sein Haftraum und die darin befindlichen Sachen sind täglich zu durchsuchen. Kenntnisnahme vom Inhalt als Verteidigerpost gekennzeichneter Schriftstücke ist nicht zulässig, wird aber natürlich oft genommen. Zwölftens, der Beschuldigte ist bei Tag und Nacht unauffällig zu beobachten. Dann zu den Besuchern wird noch gesagt, der Besuch ist der findet üblicherweise mit Trennscheibe statt, muss man dazu sagen, und überwacht von Beamten des Landeskriminalamts, die immer mitschreiben und ihre Mitschriften an den Bundesverfassungsschutz schicken. Der Besuch ist unverzüglich abzubrechen, wenn er vom Besucher oder dem Beschuldigten missbraucht wird, zum Beispiel durch Nichtbefolgung von Weisungen der überprüfenden und überwachenden Beamten, Übergabe von Sachen, Mitteilung verschlüsselter oder verschleierter Nachrichten, Gespräche über kriminelle Aktivitäten in der Terroristenszene oder in den diese unterstützenden Gruppen, Gespräche über Widerstand in Vollzugsanstalten einschließlich Hungerstreik. Das läuft also auf einen Abbruch bei fast allen politischen Debatten raus, die überhaupt entstehen. Jedenfalls, dass man praktisch bei jedem politischen Wort Gefahr läuft, dass abgebrochen wird. Außerdem auch noch Gefahr läuft, dass man selber ein Verfahren wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung bekommt. Besucher des Beschuldigten sind vor jedem Besuch zu durchsuchen, und zwar durch Abtasten über der Kleidung und Durchsuchung der mitgebrachten Behältnisse. Der Beschuldigte ist vor und nach jedem Besuch bei völliger Entkleidung und Umkleidung zu durchsuchen. Verteidiger werden natürlich auch jedes Mal durchsucht, diese Feinheiten will ich jetzt nicht nur alle vorlesen, dürfen auch nur mit Trennscheibe mit ihrem Mandanten reden. Ihre gesamte Post läuft über Postkontrolle. Der Richter liest sich die also durch und weist sie auch immer mehr zurück. Gut, das also zu dem Standardzustand für Untersuchungsgefangene vor Anklageerhebung. Nach Anklageerhebung geht die Haftzuständigkeit auf die wenigen Sondersenate von Oberlandesgerichten in der Bundesrepublik über. Das sind etwa 5, 6 Sondergerichte in der Bundesrepublik, die nur also oder fast ausschließlich solche Verfahren machen und natürlich entsprechend ausgesucht sind. Diese übernehmen dann in allen Fällen immer dieses Haftstatut und variieren das geringfügig. Zum Beispiel durch solche Nettigkeiten, wie dass die Durchsuchung jetzt nicht mehr täglich stattfindet, sondern überraschend, irgendwann mal. Also ob das nun so ein Fortschritt ist, das wage ich zu bezweifeln. Da heißt es dann, der Untersuchungsgefangene wird in unregelmäßigen Zeitabständen verlegt, so wie anlässlich jeder Verlegung unter vollständigem Umkleiden körperlich durchsucht. Da wird man also immer durch den Knast kutschiert und mal dahin und mal dorthin. Zum Umkleiden heißt es, also da wird man dann noch etwas präziser. Das Umkleiden wird ohne Beisein anderer Gefangener unter der Aufsicht von mindestens 2 Bediensteten in einer Umkleidezelle durchgeführt. Dabei hat der Untersuchungsgefangene sämtliche Kleidungsstücke abzulegen, damit der Körper von allen Seiten betrachtet werden kann. Erst nach vollständiger Übergabe der abgelegten Kleidungsstücke wird neue Kleidung ausgegeben. Das hat der Anstaltsleiter von Stuttgart-Stammheim so fabriziert, Und man kann noch eine ganze Menge ähnlicher Formulierungen bringen. Ausdrücklich drin steht auch in diesem Statut, dem Gefangenen ist die Teilnahme an Gemeinschaftsveranstaltungen sowie am Gottesdienst versagt. Gut, da muss man jetzt mal dagegen halten, dass der Justizminister von Baden-Württemberg, der zuständig ist für die Vollzugsanstalt Stammheim und der selber wahrscheinlich direkt an diesem Anstaltsleiterstatut mitformuliert oder es abgesegnet hat, wortwörtlich behauptet, alle Gefangenen hätten die Möglichkeit, an Gemeinschaftsveranstaltungen teilzunehmen. Also eine ganz offenkundige Lüge in vollem Bewusstsein der Tatsachen. Da kann man viele Beispiele bringen in dieser Richtung. Für die Gefangenen im Strafvollzug sind die Verhältnisse etwas anders. Es hat, obwohl auch für diese der Fall stets ist, dass sie in den Hochsicherheitstrakten sind, die in der BRD seit Ende der 70er Jahre gebaut worden sind. Es hat seit 81 in drei Fällen kleine Gruppen gegeben oder gibt kleine Gruppen von 3 bis 4 Gefangenen, die aber nicht interaktionsfähig sind. Kann der Ralf vielleicht noch was dazu sagen, was das bedeutet? Und außerdem sind sogenannte Normalvollzugsangebote hin und wieder gemacht worden. Damit wird natürlich jetzt kräftig hausieren gegangen, dass die Gefangenen ja selbst nicht wollten und so überheblich sein und so weiter. Der Tatbestand ist folgender, ist immer so gewesen, in allen Fällen seit den 70er Jahren, dass die Gefangenen solche Angebote, zum Beispiel an Gemeinschaftsveranstaltungen teilnehmen zu können oder bestimmte Arbeiten machen zu können, angenommen haben, dass sie aber nach ziemlich kurzer Zeit festgestellt haben, dass es sich um nichts anderes als zusätzliche Schikanen handelt und weitere Mittel der Isolation. Ich will nur mal wenige Beispiele nennen. Günter Sonnenberg zum Beispiel in Bruchsal, Strafgefangener, der ohnehin wegen einer schweren, durch Polizeischüsse bei seiner Festnahme erlittenen Kopfverletzung, durch die er Splitter im Gehirn hat, nach normalen Maßstäben haftunfähig ist, hat das Angebot, in der Bibliothek zu arbeiten, wahrgenommen. Nach kurzer Zeit kamen überhaupt nur noch 3 ausgesuchte Gefangene zu ihm. Roland Meyer in Bruchsal hat zeitweilig in der Druckerei gearbeitet. Alle Gefangenen, die mit ihm zu tun hatten, wurden daraufhin wie er schikaniert. Das heißt unter anderem, sie mussten sich vorm Zusammenkommen mit ihm, vor Besuchen und Hofgang ausziehen, am nackten Körper durchsuchen lassen und dann was anderes anziehen, wurden nach Gesprächen mit ihm befragt und so weiter. Bei Verena Becker wurde jedes Mal, wenn sie einen engeren Gesprächskontakt zu einer anderen Gefangenen zu entwickeln begann, diese betreffende Gefangene wegverlegt. Schließlich kam sie in die Durchgangsabteilung. Das ist eine Abteilung, wo also immer nur Gefangene durchwandern, die gerade auf Schub sind. Man kann sich vorstellen, was das dann wert ist an Kontaktentwicklung. Zwischen ihr und den anderen Gefangenen wurden bei Filmvorführungen zum Beispiel 2 Reihen freigehalten und dazwischen Beamte postiert. Also all das sind Beispiele, dass nichts anderes gemacht wurde, als diese Gefangenen praktisch noch zusätzlich zu schikanieren und jede Kontaktaufnahme zu verhindern. Und das wird jetzt groß als Normalvollzugsmöglichkeit ausgegeben. Wir werden als Verteidiger in Kürze dazu eine umfangreichere Dokumentation machen, die Unrichtigkeit der umgehenden Behauptungen im Einzelnen belegt und für jeden Gefangenen belegt. Zum Schluss noch was zur Frage der Anwendung der Mindestgarantien der Genfer Konvention. Ich glaube, für diese Frage sind 2 Aspekte sehr wesentlich. Wir sagen, dass erstens die Aktionsformen der RAF, mit denen sie wichtige Militäreinrichtungen, wichtige Personen der NATO, wichtige Vertreter des Kapitals in der BRD und des Staates angegriffen hat und auch getötet hat zum Teil, militärischen Charakter haben, also militärisch organisierte politische bewaffnete Konflikte waren. Wir sagen zum anderen, dass die Reaktion des westdeutschen Staatsapparats darauf militärischen Charakter hat. Und zwar aus 2 Aspekten. Zum einen aus einem ganz konkreten 1977, in der wesentliche dieser Aktionen, die bei uns in dem Verfahren zum Beispiel Angeklagten stattfanden, wurde von der Bundesregierung der sogenannte übergesetzliche Notstand praktiziert. Also es wurde die Verfassung und die Regierungsorgane faktisch außer Kraft gesetzt, die auch viele Staatsrechtler hinterher festgestellt haben. Und es wurde ein großer Krisenstab eingerichtet, der faktisch die Regierungsgewalt übernahm. Die Konzepte, die von diesem gemischten Gremium, was also aus Vertretern des Kapitals und der regierenden Parteien und der Verfassungsschutzorgane und des Bundeskriminalamts der Bundesanwaltschaft bestand. Die Operationsweise dieser Organe waren von militärischen Überlegungen bestimmt und was dann gemacht wurde, war halt Planungen mit der GSG 9, wie zum Beispiel die Mogadischu-Aktion, die ja nur eine Zuspitzung dieser ganzen Sache war. Noch wesentlicher und grundlegender ist, das kann man ganz generell sagen, dass alle Überlegungen der BRD und ihrer NATO-Partner seit den 70er Jahren, das kann man konkret nachweisen, die angebliche Strafverfolgung sogenannter terroristischer Gewalttäter sind. In Wirklichkeit Aufstandsbekämpfungskonzepte sind im Rahmen der sogenannten fünften Front, also der Bekämpfung der subversiven Kräfte. Und die NATO direkt militärische Planung für diese fünfte Front hat und für Westeuropa davon ausgeht, dass eigentlich die fünfte Front, also der Widerspruch im Innern, das entscheidende Problem sein wird. Nicht der Angriff von außen, also von der Sowjetunion oder so etwas, sondern eben gerade die Aufstände im Innern, wobei natürlich immer behauptet wird, das würde alles von Osten gesteuert. Und die Konzeption der NATO-Staaten geht jetzt darauf hinaus, jede Art von Entwicklung eines fundamentalen Widerstands von vornherein vollständig auszuschalten, im Keim zu ersticken und das vor allen Dingen auch mit Mitteln der psychologischen Kriegsführung und eben mit direkter Unterdrückung. Das kann man an den den Haftbedingungen sehr gut sehen. Ihr wirklicher Charakter ist nämlich eben nicht Verhinderung dieser sogenannten Zellensteuerung, wozu ich schon was gesagt habe, sondern das Ziel ist, Leute, die in einem fundamentalen Widerspruch zu den bestehenden Verhältnissen stehen und gewaltsam diese Verhältnisse angreifen und das propagieren, abzuschotten von der übrigen Bevölkerung und sie vor die Alternative zu stellen, entweder gibst du deine politische Identität auf oder wir vernichten dich. Und auf dieser Grundlage die Weiterentwicklungsmöglichkeit solcher der Auseinandersetzung, um so einen Widerstand vollständig zunichte zu machen. Das ist auch genau der Hintergrund, warum man heute in der BRD in den letzten Wochen eine derartig panische Reaktion auf zum Beispiel die Unterstützung bestimmter Teile der Grünen für die Forderungen und gegen die Isolationshaft feststellen kann. Es wird jetzt, also zum Beispiel in dem schon erwähnten Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, jetzt schon der Begriff Grüne Armee-Fraktion lanciert. Also die sind vollkommen durchgedreht inzwischen, weil jede Art von Solidarität, wenn nur das Wort Isolationshaft fällt, so im baden-württembergischen Landtag von den bürgerlichen Parteien, weil die Grünen dort gesagt haben, das wäre Isolationshaft, daraufhin haben die anderen alle geschrien, wer diesen Begriff benutzt, der und unterstützt kriminelle Aktivitäten und also in ähnlicher Richtung, geht also die regelmäßige Reaktion. Das ist eigentlich die Reaktionsart von Leuten, denen bei jeder Art von Solidarität mit einem prinzipiellen Widerstand schon sofort die Fälle wegzuschwimmen drohen. Das ist überhaupt nicht so irreal oder spinnert, sondern man muss sich wirklich klar machen, dass die schon seit Jahren in der BRD und glaube ich auch in der Schweiz ja immer Aufstandsbekämpfungsübungen machen vom Militär und vom Bundesgrenzschutz in der BRD, die beinhalten, dass die Arbeiter streiken, Leute bewaffnete Aktionen machen, insgesamt der ganze Laden nicht mehr zusammenhält und kurz vor der Revolution steht. Kommt einem erstmal ein bisschen irrwitzig vor bei den Verhältnissen, die man so erlebt im Alltag, aber wird von den Leuten eben als sehr real gesehen. Und das liegt letzten Endes daran, dass sie davon ausgehen, dass das Potenzial an fundamentalem Widerspruch zu den gesellschaftlichen Verhältnissen enorm rasch und enorm krass in seinen Ausdrucksformen zunehmen kann. Ganz einfach, weil diese Verhältnisse, die bestehen, tatsächlich äußerst kritisch sind. Also wenn man sich bewusst macht, dass wir in der BRD inzwischen 4 Millionen Arbeitslose haben, jedenfalls sagt sogar die SPD das inzwischen offiziell, einen ständigen Sinken des Reallohns und so weiter, das sind nur ein paar Daten für die Verhältnisse, dann ist das überhaupt nicht so irreal. Ausgehend von dieser Einschätzung, also militärische Operationsweise auf beiden Seiten, haben wir gesagt, dass zumindest der Artikel 3 des Genfer Abkommens Anwendung zu finden hat. Der Artikel 3 des Genfer Abkommens ist eine Regelung, die innerstaatliche bewaffnete Konflikte betrifft und dort einen humanitären Mindeststatus garantiert. Innerstaatliche bewaffnete Konflikte sind eben auch Konflikte, wie sie zwischen RAF und Staat bestehen, auch wenn das sicherlich noch kein Bürgerkrieg im gängigen völkerrechtlichen Sinn ist. Aber es sind nicht nur Bürgerkriege, durch den Artikel 3 des Genfer Abkommens geschützt. Bürgerkriege vielmehr genießen einen noch viel weitergehenden Schutz. Es ist halt so, wenn man in der Presse lesen kann, das wäre alles völlig irrwitzig, Kriegsgefangene, sind die wahnsinnig geworden, dann kann man das eigentlich nur so sehen, dass hier nicht der Versuch besteht, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, ob das tatsächlich eine politisch und juristisch haltbare These ist, sondern dass man versucht, von vornherein eine Diskussion über den Hintergrund, also über den zunehmend militärischen Charakter der Auseinandersetzung und über die Konsequenzen, die daraus gezogen werden müssen, zu verhindern. Anders lässt sich auch ein Konzept, was den prinzipiellen Feind des Systems versucht zu vernichten und moralisch als blutrünstigen Gewaltverbrecher zu diskriminieren, nicht aufrechterhalten. Ich will es jetzt erstmal dabei belassen und vielleicht können wir dann nachher noch weiter dazu diskutieren.